Ich möchte uns zu Beginn der Bibelstelle lesen, aus dem 1. Johannes 5, Vers 19. Der Unterschied von den Paulusbriefen zu den katholischen Briefen, also den allgemeinen Briefen der anderen Apostel, ist relativ einfach. Paulus beweist in der Regel seine Ausführungen sehr intensiv. Die anderen Apostel haben einfach Tatsache in den Raum gestellt, das haben wir hier auch. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Das ist eine relativ einfache Aussage. Und mir ist aufgefallen in den letzten Monaten, vor allem in den letzten Wochen, was es für ein Problem ist für einen natürlichen Menschen, egal ob bekehrt oder nicht bekehrt, was es für ein Problem ist für einen natürlichen Menschen, mit dem zurechtzukommen, was man Welt nennt. Mir ist aufgefallen, wie hier nicht nur der Wiedergeborene Problem hat, der Gerettete, sondern auch wie die Welt selber unendliche Probleme hat. Das, was hier letztlich der Johannes sagt, dass die Welt im Zugriff des Bösen ist, das ist einfach Realität. In 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9 beschreibt die Bibel etwas und sagt, dass im Lauf der Endzeit ein Endzeitmensch, ein Typus von Endzeitmensch geboren werden wird, der jede Form von Bösartigkeit an den Tag legt. Und er sagt hier, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Da steht das gleiche Wort wie in Matthäus 8, 28, als die besessenen Gadarener klassifiziert werden. Also das ist das Gleiche. Also man müsste eigentlich übersetzen, bösartige Zeiten. So wie es aus Besessenheit rauskommt. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht oder Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und dann beschreibt er, was da alles läuft. Und ich denke, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir die Welt ansehen, auch als Nichtgläubiger, dann sehen wir Krieg, Hunger, Not. Wir sehen Menschen dahin vegetieren wie das Vieh. Wir sehen Kindermissbrauch. Ich denke nur mal an diese Dinge, die damals in Belgien passiert sind. Es ist ja undenkbar, dass das so flächendeckend bis in höchste Kreise hinein passiert. Man sieht die Eitelkeit dieser Welt. Man sieht die Bösartigkeit. Man sieht zum Beispiel im Wahlkampf in Amerika, wo Menschen auf der Erde verhungert, wie dann eine Dame, die hier mitmischt, 150.000 US-Dollar ausgibt für Garderobe. Das ist nur ein Beispiel, da siehst du, wie der Mensch ist. Man sieht, was das Geld für eine Rolle spielt. Ich habe noch nie so viele Anrufe bekommen wie zur Zeit wegen dieser Krise. Man sieht Völkermord. Ich beschäftige mich gerade intensiv auch mit dem, was der Armenier passiert ist, weil hier die Heiligungsbewegung eine gewisse Rolle gespielt hat und das Deutsche Kaiserreich. Wenn du siehst, Abtreibung, wir brauchen gar keine Kriege mehr, um die Menschheit halb auszulöschen mit Millionen von Toten. Das machen sie heute mit Abtreibung. Wir sehen, wie Betrug der Normalfall geworden ist auf dieser Erde. Selbst wenn du bei amtlicher Stelle ehrlich bist, dann schüttelt sie den Kopf. Das heißt, wir haben hier etwas, da wird die Welt verunsichert. Die Welt selber kommt mit dem nicht mehr zurecht. Offenbarung 29. Das muss man einfach sich nüchtern vergegenwärtigen. Wir haben diese Endzeitsituation. Und hier sagt jetzt die Bibel, und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände. Jetzt kommt dieser Katalog. Sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht oder Hurerei, noch über ihre Diebereien. Das ist Endzeit. Da hast du praktisch Mord als Normalzustand. Da hast du Okkultismus, Zauberei. Das steht auch im Griechischen Pharmakeia, das heißt auch Droge, als Normalzustand. Du hast Hurerei, Unzucht. Ich denke nur an die Medien, Internet, Fernseher und Ähnliches. hast du als Normalzustand. Und die Bereiche, dass jeder ein Gangster ist, Entschuldigung, wie ich es mal so sage, jeder betrügt, wo er kann, Normalzustand. Es ist erschütternd, dass das sowas ist, aber so ist die Welt. Jetzt sagt die Bibel im Lukas 21, dass dadurch das Völkermeer kocht. Das heißt, das Völkermeer wird hier aufgewühlt, weil selbst die verdorbensten Menschen haben noch ein gewisses Empfinden, was normal ist. Aber wenn die das sehen, dann packt sie der Schock. Jetzt kann man das natürlich verdrängen, indem man einfach sein Leben lebt. Das ist alles okay, aber ich habe einfach festgestellt, in meinem Leben, ich war 30 Jahre an der Front einer Bank und da siehst du vor allem etwas. Ich gucke heute nur die Zeitung an, gucke, was mit meiner alten Kunde passiert. Sie haben ein Problem, sie geht den Weg dieser Welt, sie sterben alle. Aber es ist für mich auch interessant, wo sie alle geendet sind. Oder in meinem Umfeld, meine Nachbarn, meine Verwandte, meine Bekannte, auch Gemeinde. Wenn du das siehst, dann verstehe ich auch, warum zum Beispiel der Hebräerbrief sagt, bezüglich der Führer im Reich Gottes, ihr Ende schaue dann, warte, wie es ausgeht, dann weißt du, was wert war. Das heißt, am Schluss wird die Rechnung gemacht. Vieles ist kurzfristig super, kurzfristig Ersatzbefriedigung, kurzfristig hilft es, aber langfristig, sodass nachhaltig was rauskommt, wo man überlebt, wo man für die Ewigkeit bereitet wird, aber nicht untergeht, das ist etwas, das man im Endeffekt berücksichtigen muss. Es kann einfach kurzfristig gut gehen, aber es sagt gar nichts. Jetzt kommt natürlich das Problem, die Welt ist schon hier hin und her gerissen. Und wo man natürlich sieht, wo es besonders den Menschen an die Gurgel geht, auch die Gläubigen, das ist, wenn es das Geld geht. Das verstehe ich. Ich habe das gelernt in meinem Beruf. Immer wenn es das Geld geht, gilt keine Gnade mehr. Die liebsten Menschen werden zu Hyänen und zu Furien, wenn es das Geld geht. Das habe ich live erlebt. Schon als kleiner Azubi habe ich das mal erlebt. Der liebste Mann, der immer zu uns kam, da habe ich einen Fehler gemacht als Azubi, du machst ja Fehler, und habe das Geld von seiner Schwiegermutter habe ich ihm versehentlich zurückgegeben an die Rentenstelle. Das kann man sich nicht vorschreiben, was dann passiert ist. Das war wie ein, ich sage es mal, wie wenn die Raubtiere über dich herfallen. Und dann habe ich begriffen, hoppla, wenn es ums Geld geht, hört der Spaß auf. Das habe ich frühzeitig begriffen. Und jetzt kommen auch die Gläubigen. Jetzt siehst du plötzlich, was auch die Gläubigen umtreibt, dass auch die Gläubigen das umtreibt. Du siehst plötzlich, das ist doch wieder alles ganz anders. Und du merkst jetzt plötzlich, der Gläubige lebt in einer guten Wohlstandsgesellschaft, es läuft alles glatt und er ist in dieser Welt etabliert in gewisser Weise und es läuft alles und er ist eigentlich zufrieden, dass es so läuft. Watch Minnie hat einmal ein Buch geschrieben, das hat geheißen, in der Welt, nicht von der Welt. Und das möchte ich genau heute Morgen betrachten. Wir sind gläubig, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und jetzt muss man gucken. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz pauschal, das größte Problem des Gläubigen ist immer noch, und Sünde ist die Überschrift, aber auch andere Dinge, wie er als Geretteter mit dieser Welt umgeht. Das ist ein Problem, das spielt auch die Lehre keine Rolle. Ob man jetzt links lehrt oder rechts lehrt, jeder Wiedergeborene, habe ich festgestellt, hat ein Problem, ist die Welt. Und jeder macht was anderes. Mir ist aufgefallen, wie du hier zum Beispiel dann das Extrem hast, dass jemand aufgibt und innerlich sagt, ich schaffe es ja nicht. Dann wird er zum Heuchler. Er geht in die Versammlung, spielt sein frommes Theater und hinter der Kulisse treibt er seine Spielchen, wo er seine Lüste und seine Sünde auslebt, weil er nicht kann, weil er es nicht packt. Du hast aber das andere Extrem, habe ich auch kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, die so waren. Ich habe die Bücher gelesen von solchen, ich habe Zeugnisse gelesen von gescheiterten Menschen, die dann der Gesetzlichkeit verfallen. Und dann plötzlich versucht, mit einem Perfektionismus das aufzuarbeiten. Es gab schon zur Zeit der Urgemeinde, kurz danach, die Gnosis. Die hatte da auch zwei Flügel. Der eine hat alles erlaubt, jede Sünde, hat gesagt, weil das Fleisch sowieso futsch und kaputt ist. Und die anderen haben sich dann so geheiligt, dass sie sogar Heirat verboten haben und du durftest keine warme Speise mehr essen. So weit ging es. Das heißt zu Deutsch, der Gläubige hat jetzt ein Riesenproblem. Er steht zwischen diesen zwei Polen. Wie soll er reagieren? Und ich denke, es ist nicht einfach, man müsse das biblisch untersuchen. Weil es gibt, und das ist für mich eine der größten Lehren aus der Heiligen Schrift, also Lehre jetzt im Sinne von, die ich für mich gezogen habe. Ich habe über die Jahre festgestellt, nachdem ich von links außen bis rechts außen alles durchlaufen habe und fast jeden Fettnapf, den es gab, irgendwann einmal betreten habe, habe ich einfach festgestellt, es hat in der Bibel immer zwei Seiten. Und wenn ich über etwas eine Aussage machen will und sauber sein will, dann brauche ich beide Seiten. wenn die zwei Seiten sich widersprechen, muss ich so lange vor Gott warten, bis er diese Spannung auflöst. Und es löst sich jede auf. Ich habe festgestellt, die ganze Denominationen und die ganze Streit und die Trennungen unter Gläubigen kommen immer daher, wenn man entweder die linke Seite oder die rechte Seite überbetont. Und beide haben Recht, ist ja das Problem. Beide haben eigentlich Recht, was sie sagen, und es nützt trotzdem nichts, weil es beide, wenn man die zwei Seiten jetzt zusammenführen würde, wo beide Recht hätten, da hättest du die Wahrheit. Das hat jetzt auch mit der Welt ganz massiv zu tun. Es gibt auch hier zwei Regeln. Eine links, eine rechts, aber die Wahrheit liegt weder links noch rechts. Die Bibel lehrt was ganz anderes. Sie lehrt hier ein, wie soll ich sagen, ein Zusammenfließen. Und ich versuche das heute Morgen uns sichtbar werden zu lassen, dass wir verstehen, bei Gläubigen, was sich bei uns abspielt, innerlich. Aber es spielt sich natürlich auch beim Ungläubigen, der noch nicht wiedergeboren ist, spielt sich etwas ab. Und das ist eine ganz andere Ebene. Ich möchte zuerst schon mal ein paar Grundsätze festhalten, dass wir verstehen, warum jetzt die Welt so ein, Anführungszeichen, für manche Jammertal ist. Warum aber die Welt auch für manche ein wunderbarer Ort ist, wo sie ausleben können. Lukas 4, 6 bis 8. Als der Teufel der Herr Jesus versucht, heißt es, und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nur vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Das heißt, die Bibel sagt hier ganz klar, Matthäus 4 ist Parallelstelle, die Welt ist dem Teufel übergeben. Das heißt, dieses System dieser Welt ist dem Teufel, da steht in der Regel statt Macht das Wort Vollmacht. Ich habe jetzt hier nicht nachgehört, aber in der Regel steht so, dass letztendlich der Teufel ein gewisses Recht hat, in dieser Welt bestimmte Dinge zu tun. Und der Herr Jesus widerspricht ihm nicht, sondern sagt ihm, du sollst nur Gott anbeten. Er begreift hier das, was die Gläubigen begreifen müssen. Er war ja hier in Menschengestalt, aber er wusste sowieso alles und er hat es voll begriffen, wie die Falle ging und zeigt uns drum auch, dass wir verstehen, wie die Falle geht, dass ein Nachgeber dem Teufel gegenüber in sein System einer Anbetung Satans entsprechen würde. Du musst sagen, oh, ist das extrem. Es ist aber so. Das System hat immer den Charakter der Huldigung. Und jetzt muss man sich gucken, was soll ich jetzt mit dem machen? Ich stelle nur fest, es ist so. Die Welt ist in den Klauen des Teufels. Der Teufel hat einen gewissen Einfluss. Bis zur Wiederkunft Jesu. Dann muss er in der Feuer sein. Dann ist es vorbei. Aber bis dahin wird es passieren. Bis das tausendjährige Reich abbricht, so lange wird es passieren. Epheser 6, Vers 12, das ist das dann, was unsichtbar sich abspielt. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten oder Bevollmächtigten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt zu Deutsch, wir haben hier das, was man Zeitgeist nennt. Das, was diese ganzen Zustände herbeiführt, die kommen ja nicht von ungefähr. Wisst ihr, Hudson Taylor hat, wenn er mit seinem Schiff gefahren ist, hat er ein halbes Jahr gebraucht bis nach China. Und die Gemeinde hat noch mal ein halbes Jahr eventuell erst, wenn wieder ein Schiff ging und alles gut ging. Meistens war es ein Dreiviertel, überhaupt Nachricht bekommen, was mit diesem Mann war. Heute, Missionare sind heute vollkommen digitalisiert, heute macht es klar, du kriegst eine Mail, da hast du 7 Farbbilder und der Bericht drauf. Fast schon inflationär. Also mich ärgert es gerade, sei ehrlich. Es war vielleicht eine bessere Zeit, wo man einen Brief schreiben müsse. Und hier hast du, okay, ist Privatmeinung, das ist ja jeder seine Meinung hier gewiss. Was mich hier jetzt letztendlich erschüttert, ist einfach, diese Mächte wirken. Und diese Mächte führen diesen Mord herbei, diese Mächte führen diese Hurerei herbei und diese Mächte führen die Lügerei herbei und die führen den Okkultismus dabei, die führen das herbei. Ist einfach Fakt. Ich kann jetzt nicht so tun, als wäre das nicht so. Und ich bin jetzt als Mensch, als Gläubiger hier drin. Der Ungläubige hat ein Problem. Das möchte ich betonen. Der Ungläubige ist hier dem vollkommen schutzlos ausgeliefert. Er hat gar keine Chance. Er hat keine Chance. Er ist erledigt. Je nach Bildungsgrad, je nach, sagen wir mal, erbsündemäßiger Veranlagung, je nach familiärer Situation, je nach heiler Welt, wird er mehr oder weniger hier reingerissen. Das ist der Unterschied. Das hat der Kommunismus völlig falsch gedeutet, hat gesagt, ich muss das Pole, dann wird es funktionieren. Er hat nicht gesehen, dass der Mensch in Sünde verkauft ist, dass er erledigt ist. Epheser 2,11 sagt es ganz klar. Das ist einfach Fakt. Welt ist so. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Hoffnungslos ist der Mensch, der nicht wiedergeboren ist. Wisst ihr, das ist alles bloß ein Scheingefecht. Und mir ist klar geworden, der Finanzkrise. Das Ganze funktioniert, solange es den Menschen gut geht. Wisst ihr, ich kriege Anruf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Leute haben Angst, auch die Gläubigen. Halt los! Da geht es jemand, der auswandern will, lässt dann fragen, ja, was ist, kann ich mein Geld noch auf ein Konto überweisen und dann will ich es ja bar mitnehmen. Hilft auch nichts, Bargeld nützt auch nichts in so einem Fall. Wenn sie sich an der Grenze erwischen, dann wirst du unter Umständen in dem fremden Land, das ist ja ein bisschen exotisches Land, wirst du dann wegen Devisenverkehr gleich ins Gefängnis verfrachten und dein Geld ist auch weg. Wisst ihr, das ist einfach so, du merkst, jetzt geht es dem Mensch ans Eingemachte. Aber das ist nur ein Symptom, eine Oberflächlichkeit. Die Wirklichkeit ist dahinter ein Pack von Finsternis. Du siehst ja, wie in der Endzeit der Weltstaat geschieht, wie er noch nie war. Ich weiß noch, wo der Völkerbund, wenn du alte Zeugnisse hast, so um die Jahrhundertwende, die letzte, nicht die, sondern die vorige, da war der Völkerbund ein unbedeutendes Ding. Dass aus diesem kleinen Gebilde einmal eine Weltmacht werden wird, die die gesamte Völker kontrolliert, das hat keiner gedacht. Da siehst du, wie Offenbarung 13 bis 17 sich erfüllt. Oder dass zum Beispiel plötzlich der Katholizismus nicht mehr der Gegner ist, sondern dass man plötzlich überall sich praktisch vereinigt in Ökumene und dass auch die größten Irrlehrer plötzlich akzeptiert werden. Dass zum Beispiel Brüderbewegung, Bundesbrüder, plötzlich mit etwas in Berührung kommen, wo ihre Väter in Ohnmacht gefallen wären, Frauenordination, solche Dinge. Das hat man sich nicht vorstellen können, Jahrhunderte lang. Und jetzt merkst du, jetzt explodiert die Endzeit, das kriegst du alles serviert. Und das kommt letztendlich daher, dass du diese Zustände hast und der Ungläubige steckt da mitten drin, der schüttelt vielleicht den Kopf und sagt, die Frommen, was tun die? Aber in Wirklichkeit wird er ähnlich wie die Gläubiger gebeutelt von dieser Welt, bloß ganz anders. Und er hat immer das Damoklesschwert über sich, dass wenn er heute plötzlich stirbt, dass er im Totenreich aufwacht. Und zwar im Totenreich, sagt die Bibel ganz klar, gibt es zwei Abteilungen. Das Paradies für die Gerettete und der Hades, die Vorhölle für die Ungerettete. Lukas 16 nachzulesen. Und das ist das Drama, dass hier der Mensch ein Damoklesschwert. Ihr wisst, was ein Damoklesschwert ist. Aus der griechischen Sage, das war ein Schwert, das bloß um den Faden gehängt ist, es immer über jemand war. Du wusstest nie, wenn es reißt, dann warst du tot. So ein Ding, so ist die Situation des Menschen in dieser Welt. Du hast im Prinzip als Ungläubiger gar keine Chance, langfristig. Kurzfristig magst du gucken, aber langfristig bist du erledigt in diesen Zuständen. Aber der Gläubige selber hat auch Probleme. Der wird zerrissen auf eine ganz andere Art. Das müssen wir einfach untersuchen. Für einen Ungläubigen ist das relativ einfach. Für einen Ungläubigen gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Er soll sich von ganzem Herzen zum Jesus bekehren. Nicht zur Gemeinde, nicht zur Lehre, nicht zu Leuten. Da wirst du nur enttäuscht. Der einzige Gott, wo du nicht enttäuscht wirst, wenn du zum Jesus kommst. Sei blutig reinwäsch, dass alles, was du verkehrt gemacht hast in deinem Leben, ausgelöscht ist. Du bist wie frisch geboren, wie eine Jungfrau, die als Kind geboren wird. Unantastbar. Das ist doch herrlich. Das ist die Lösung für den der noch nicht gläubig ist. Aber für die Gläubigen gibt es ein ganz anderes Problem. Und zwar, ich möchte jetzt versuchen, uns klarzumachen, was uns Gläubige von dieser Welt zerreißt und was wir tun müssen, dass wir das überleben, geistlich und bewältigen können. Kolosser 1, 13 sagt, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Da steht wieder Exousia, da steht wieder das Wort für Vollmacht. Das ist das, was auch in Matthäus und im Lukas anklingt. Der Teufel hat eine gewisse Vollmacht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Sobald der Mensch zum Glauben kommt, sobald er Vergebung der Sünde hat, wenn das Blut seine Sünde abwäscht, passiert etwas. Und das ist der entscheidende Akt. Ich habe das jahrelang nicht erkannt. Und ich habe jetzt in meiner Studie über die Heiligungsbewegung erkannt, wie hier die Leute das gemerkt haben, dass da wohl eine zentrale, sagen wir mal, Falle sitzt und die haben sich die Köpfe wegen dieser Frage eingeschlagen. Und zwar ist es relativ einfach. Die Bibel sagt, du wirst in der Sekunde, wenn du wiedergeboren wirst, Römer 8, 9 sagt das ganz klar, wird dein Geist lebendig. Und in derselben Sekunde wirst du in einem Geist zu einem Leib getauft. Die haben mir mal überlegt, wie das geht. Bei mir passiert was und an mir passiert was. Das könnt ihr leicht nachvollziehen. Nehmt ein Waschbecken, macht es mit Wasser voll und nehmt ein Glas oder eine Flasche. Und genau das passiert bei der Wiedergeburt. Taucht die Flasche unter Wasser. Du bist in dem Moment völlig im Heiligen Geist untergetaucht. Darum ist jeder Wiedergeborene das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt bei seiner Wiedergeburt. Und gleichzeitig füllt sich die Flasche mit Wasser. In dir ist eine völlige Erfüllung mit dem Heiligen Geist und du bist völlig hineingetaucht. Und so bist du hineingetauft in diesen Leib des Christus. Und jetzt passiert was Gewaltiges. Dein Geist ist jetzt erneuert und du bist hineingetauft in diesen Zustand. Die Bibel sagt nochmal ganz klar, wie die Voraussetzungen sind. In Apostelgeschichte 17,30 sagt der Paulus, nachdem er in Athen ist, in der Hochburg der Intellektuelle: Nun zwar hat Gott aber die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Sobald der Mensch Buße tut, diesen Zustand, wenn der Heilige Geist in seinem Herzen arbeitet, einzieht, dann passiert etwas. Und jetzt kommen wir zu Apostelgeschichte 26,18, wo die Bibel uns sagt, was Paulus für einen Auftrag hatte, was er den Heiden, das sind wir, predigen sollte bezüglich Bekehrung, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das heißt, es ist ein herausgenommen werde. Dem Moment, wie ich in den Leib Christi hineingetauft werde, bin ich herausgenommen aus dem Teufel seiner Herrschaft. Aber jetzt kommt das Problem. Jetzt können wir ja sagen, wunderbar, und so haben es manche Gläubige gemacht, haben gesagt, das ist die hohe Stellung der Gläubigen. Dann haben sie in der Welt gelebt wie ein Narr, indem sie nämlich geglaubt haben, mit dem sei alles erledigt. Das Ergebnis kann ich euch kirchengeschichtlich nachweisen. Da geht es der kalte Buckel runter. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, dein Geist ist jetzt gerettet. Kolosser 3, 1 bis 3, die Bibel erklärt es. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus sitzt, sitzend zur Rechten Gottes. Oder der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Damit sagt die Bibel eigentlich was ganz Interessantes. Sie sagt, ich bin mit Christus, wenn man jetzt die ganze Parallelstelle liest, in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, ich bin mit Christus im Himmel. Wisst ihr, ihr müsst es jetzt vorstellen, mein Geist hat jetzt Direktverbindung durch den Heiligen Geist zum himmlischen Heiligtum. Der ist in der himmlischen Welt. Aber meine Seele und mein Körper nicht. Und das ist das Problem. Versteht ihr? Wir müssen das lernen, dass da ein Unterschied ist. Ich bin in die himmlischen Orte versetzt. Mein Geist ist im Himmel. Und da ist der Totalzugang von Gott her. Aber meine Seele und mein Körper nicht. Wir sagen, kommen Gläubige und sagen, warum lässt Gott es zu, dass ich krank bin? Wir sagen, Entschuldigung, es ist nirgends verheißen, dass ein Gläubiger nicht krank wird. Sondern du bist mit dem Geist in die himmlischen Orte versetzt, du bist gerettet, du bist ein Gotteskind, du hast durch Jesu Blut voller Zugang zum Heiligtum, aber deine Seele und dein Körper ist Kampfgebiet. Wisst ihr, jetzt ist das Kampf, jetzt heißt das ganz praktisch, dieser Körper, der Geist und Seele hat, der ist hier mittendrin in diesem System des Teufels als Fremdkörper. Wisst ihr, und jetzt passiert etwas. Ich muss jetzt begreifen, was ist mit meinem Geist, was ist mit meiner Seele, was ist mit meinem Leib, wie soll ich reagieren? Und der Paulus hat es minutiös beschrieben, was ich tun soll, was ich nicht tun soll. Wenn man die Stelle ganz sachlich sich anguckt, dann merkt man, hoppla, da ist was unterschiedlich und ich muss unterschiedlich reagieren. Und das ist mein Problem als Gläubiger. Jetzt wollen wir mal gucken, was Paulus hier sagt, Kolosser 3, 5 bis 10. Er sagt jetzt, du bist in die himmlischen Orte versetzt, können wir sagen, Amen. Aber jetzt sagt er, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Wer ist auf Erden? Meine Glieder. Mein Fleisch und mein seelischer Bereich ist auf der Erde. Seele steht für das ganze Leben. Das ist ein hochinteressantes Wort. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das heißt, wegen dem werden die Ungläubigen von Gott gestraft. Jetzt sagt er, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Dass ein Ungläubiger da drin lebt, ist eher normal. Sobald er sich bekehrt, passiert etwas. Jetzt aber, nachdem ihr mit dem Geist in die himmlischen Örter versetzt seid, legt auch ihr das alles ab, weil es nämlich noch da ist, im seelischen Bereich und im Körper. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde, lügt einander nicht an und so weiter und so fort. Wenn ihr nämlich den neuen Menschen angezogen habt, sagt er. Im Geist, nicht im Körper, nicht in der Seele. Also muss ich mal sagen, Entschuldigung. Also ist bei mir jetzt, Stand heute, nur der Geist gerettet, erneuert. Ja. Und der Rest, Kampfgebiet. Wenn ich das verstehe und wie die Kräfte dieses Zeitalters, dieser Weltzeit, dieses Äons auf mich einwirken und wie diese Kräfte, diese Finsternismächte in der Endzeit eskalieren, das heißt, das ist wie ein Schneeball, der immer größer wird, der Berg runterrollt, dann begreife ich, dass ich etwas tun muss. Mir versteht dann auch Paulus, wenn er in Römer 7, 18 schreit, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes, von diesem Leib des Elends, von diesem Leib der Sünde? Ich beschreibe es einmal in meinen Worten. Also Paulus ist sich bewusst, das Ding sitzt in mir noch drin. Jetzt sind die Gläubigen hingegangen. Die einen haben gesagt, wir sind arme Sünder und bleiben nicht, solange wir leben, haben nur noch das Jammerlied gesungen. Eine Seite der Wahrheit, das ist falsch. Die anderen Gläubigen sind hingegangen und sagen, wir haben diese hohe Stellung in Christus, wir haben mit dem allem nichts mehr zu tun, wir sind vollkommen frei von der Sünde, uns kann nichts mehr passieren. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber nur wenn du beide zusammennimmst, hast du die ganze Wahrheit, das ist nur eine Teilwahrheit, haben alle Denominationen daraus gebastelt und die treiben ihr Spiel jetzt seit Jahrhunderten und du merkst dann schlagen sich die Gläubigen die Schädel ein wegen solchen Dingen. Aber in Wirklichkeit ist es ein Zusammenspiel. Und man muss jetzt suchen, wo ist das Zusammenspiel? Wisst ihr, es nützt doch mir nichts, wenn ich sage, ich bin ein armer Sünder und lass mich gehen. Ich werde in meinem Gewissen, wenn ich wiedergeboren bin, nie zur Ruhe kommen, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe. Wenn ich dann rumlaufe und sage, es ist alles perfekt in dieser perfekten Haltung. Ich bin ja auch kein Narr, ich sehe ja auch, dass es nicht stimmt. Oder? Du musst nur die alte Biografie lesen von Biografen, die ehrlich waren. Und Biograf ehrlich zu sein, ist nicht einfach, sage ich euch. Ich habe beim Schlachter eine Stelle gehabt, da habe ich Monate dran rumdoktert, ob ich das reinschreiben soll. Ich genau gewusst habe, wenn ich das reinschreibe, fällt ein schlechtes Licht. Aber es war so. Das musst du einfach akzeptieren. Darum ist es wichtig, dass man ehrliche Biografie hat. Ich würde so heute, wie ich es nochmal schreiben müsste, viel ehrlicher noch schreiben. Galater 5, 16 bis 18. Ich sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Fakt. Sobald du im Geist wandelst, also nochmal, sobald du dich in dem, was im Himmel ist, wandelst, wenn du dort drin lebst, bewegst, wirst du die Lüste oder die Lust des Fleisches, die Begierde, müssen wir es eigentlich neudeutsch sagen, nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Das ist auch der Grund, warum der Paulus verzweifelt, dieses Spannungsfeld. Diese widerstreben einander, sodass er nicht tut, was er wollt. Das heißt, das ist der Grund, warum du willst und trotzdem nicht kannst. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann sagt er, offenbar sind die Werke des Fleisches. 18 Stück, 6 plus 6 plus 6. Die Frucht des Geistes aber ist, das ist ein Paket, das sind zwei Pakete. Und je nachdem, ob ich im Geiste lebe, ihr versteht jetzt, ob ich in meinem Geist lebe, der in der himmlischen Ort ist, bringe ich das Paket aus Vers 22 hervor. Sobald ich auch teilweise in das Fleisch zurückfalle, in meine alte Natur, bringe ich automatisch die anderen Dinge hervor. Das ist vollkommen logisch. Also ist nur die Frage, wo befinde ich mich? Der Geist ist in den himmlischen Örtern, der Körper ist auf der Erde und die Seele ist der Kampfplatz, wo hier, sagen wir mal, der Krieg tobt. Jakobus, der nichts beweist, grundsätzlich, seine Art. Jakobus 3, 13, da hat er das etwas versucht, in seiner schroffen Art nahezubringen. Und der Heilige Geist hat es sanktioniert. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig, dass wir es so krass einfach stehen lassen. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Das heißt, er sagt ganz klar, Sanftmut, das ist es. Jetzt geht er mal in die Kirchgeschichte rein. Ihr werdet immer wieder feststellen, wie die Gläubiger, wenn sie einseitig wurden, zum Schwert gegriffen haben. Ich habe jahrelang geglaubt, dass manche Verfolgungen letztendlich eine Folge des treuen Zeugnisses zu Jesus Christus gewesen sind. Glaube ich schon lange nicht mehr. Wer mich hier kuriert hat, war ein Bruder von den Rumänen. Er hat zu mir gesagt, Karl-Hermann, das stimmt alles nicht. Ich habe gesagt, wieso? Und dann sagt er, die geistlich sich benommen haben, sind teilweise verfolgt worden, aber teilweise durchgekommen. Er sagt, ganz viel von der Verfolgung kam durch unsere provozierende Haltung, Übergeistlichkeit, religiöser Wahn. Die Reformatoren haben nicht mit dem Schwert des Geistes gekämpft, sondern mit dem Schwert, mit dem Blanker, haben die Gläubigen teilweise gekillt. Und ganz viel passiert heute nur nicht, wenn wir Gesetze haben, wenn wir Rechtsstaat haben. Ich wollte nicht gucken, was heute passiert, wenn du keinen Rechtsstaat mehr hast. Und das ist ein Problem. Wir müssen das einfach ganz nüchtern sachlich festhalten. Er sagt, der wahre Gläubige ist sanftmütig. Der wahre Gläubige greift nicht zum Schwert. Von daher ist er eindeutig. Und da war die Täufer vorbildlich. Täufer haben kein Eid geschworen, es haben nicht zum Schwert gegriffen. Das war für mich die wahre Gemeinde zur Zeit der Reformation, nicht der Rest, der zum Schwert griff und die Leute gekillt hat. Aber auch, man kann das auch anders machen. Man kann auch sanftmütig sein hier, ohne Schwert, und kann im geistlichen Bereich oder im intellektuellen Bereich Mord begehen. Man kann aber auch sanftmütig sein. Und die Bibel sagt ganz klar, wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Jetzt erklärt das. Das war für mich so wichtig. Sondern eine irdische, seelische, dämonische. Merkt ihr was? Irdisch, dieser Kosmos. Seelisch, über die Seele einfallend, führt zu Dämonie. Brutal. Nur so kannst du erklären, was passiert ist. Kirchgeschichtlich. Nur so kannst du erklären, was auf dieser Welt passiert. Nur so kannst du erklären, wie ein Teil von den Gläubigen zerstört wird. Und aufgrund, ich sage es jetzt ausdrücklich, nicht aufgrund von einer Krankheit, sondern aufgrund von religiöser Zertrümmerung, weil sie zerstört wurde, in der Psychiatrie landen. Ich möchte ihn nicht auf dem Gewissen haben. Könnt ihr euch Namen sagen, die viele von uns noch kennen würden, die dort gelandet sind. Ich hatte eine Frau, die hatte religiöse Wahn. Die hat zu mir gesagt, ich kann nicht schlafen. Sag ich, warum? Das war die beste Frage. Ich habe gar nicht gewusst, was ich mit der machen soll. Warum? Wisst ihr, was sie gesagt hat? Ich muss jede Nacht um 12 aufstehen und den Herrn mehrmals preisen wie der David. Er hat gesagt, lass den Unsinn Schlaf. Konnte sie nicht. Sie war gebunden. Wisst ihr? Und religiöser Wahn, der ist genauso schlimm, letztendlich, wie andere Gebundenheit und Sucht. Und da müssen wir aufpassen. Die Bibel lehrt, du bist wieder geboren, du lebst in den himmlischen Orten und es äußert sich jetzt in Sanftmut. Wenn es andere kommt, ist irdisch, seelisch, dämonisch. Dann hast du diese Tür geöffnet in deinem Seelenbereich, dass nicht der Geist wirkt, sondern das Fleisch. Und in diesem, da zerbricht man. Gell? Wo ich die ersten Berichte gelesen habe von solchen Dingen, habe ich geglaubt, das sind Hetzer gegen das Reich Gottes. Stimmt nicht. Die haben einfach die Tatsache berichtet. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Dann habe ich es nachgeprüft. Die haben recht. Sie sind trotzdem daneben, müssen sich trotzdem bekehren. Sie gehen trotzdem verloren. Aber sie haben die Problematik in ihrem Elend richtig erkannt. In diesem seelischen Bereich, da tobt dieser ganze Kampf. Wenn ich das Seelenbereich, ich möchte es einfach ganz einfach beschreiben. Der Geist ist in die himmlischen Orte versetzt. Der seelische Bereich ist der Kampfplatz. Wenn ich jetzt den seelischen Bereich ungeschützt laufen lasse, ungeschützt einfach laufen lasse und alle diese Erweisungen, auch das Gekreuzigtsein mit Christus, was die Bibel sagt, was ich im Glauben tun soll, nicht annehme als Gläubiger und das nicht verstehe, das war die Falle für mich, wo ich aus der Pfingstbewegung rausgekommen bin, war meine größte Erkenntnis, das Gekreuzigtsein mit Christus. Wenn man das nicht begreift, dann passiert etwas, dann wird der seelische Bereich langsam aber sicher von diesen Mächten, die in der unsichtbaren Welt sind, Epheser 6, 12, infiltriert. Das ist keine Besessenheit. Das ist eine Beeinflussung. Sie werden systematisch in dieses seelische, irdische, dämonische hineingeführt. Und dann wunderst du dich. Wisst ihr, zu mir kommen Leute und sagen, wer hat mich am meisten enttäuscht? Die Gläubigen. Sag ich, Amen, ist normal. Glaubst du im Ernst, dass ein Gläubiger im Fleisch was anderes ist wie ein Ungläubiger? Das ist doch genau das Gleiche, vielleicht noch schlimmer. Weil der Teufel hier mehr Register zieht. Ungläubige hat er doch, die Gläubige hat er nicht. Jetzt muss man einfach nüchtern sehen, Philipper 2 zeigt aber, dass es nicht sein muss. Und da steht etwas, das keiner gewagt hat, oder wenig, ich kenne niemanden, der das richtig ganz krass deutsch übersetzt hat. Philipper 2, Vers 19, da sagt praktisch der Paulus über Timotheus, seinen Mitarbeiter: Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus Jesus ist. Und der zweite Teil ist der Garant, dass der Einfluss kommt. Es steht hier wörtlich: Ich habe sonst niemand mit deckungsgleicher Seele. Das steht da wörtlich. Das heißt, Timotheus sei Seele, und wenn du jetzt Timotheus studierst, kannst du sehen, wie man es richtig macht. Timotheus sei Seele war in Ordnung. Die war nicht infiltriert, die war sauber. Paulus sagt ganz klar, er ist der einzige meiner Mitarbeiter, der das hat. Er sagt praktisch, alle meine anderen Mitarbeiter, überlegt euch das, alle anderen Mitarbeiter sind teilweise verseucht, nur Timotheus ist hier sauber. Er sagt, es hat sehr viel mit Eigenwille zu tun. Jetzt muss man natürlich auch die biblische Anthropologie, das heißt die Lehre vom Menschen, ist nicht einfach, weil wir hier ja Germanen sind. Seien Sie mal vorsichtig, wir sind Germanen. Wir sind Nachkommen. Es gab eine griechische Welt, es gab eine römische Welt, es gab eine jüdische Welt. Und einfach ist, man wirft das alles weg, was man gelernt hat, und geht nach der Bibel. In Hiob 7,11 zum Beispiel sagt die Bibel, und das ist ein wichtiger Punkt: Ich will reden in der Bedrängnis meines Geistes, in der Verbitterung meiner Seele will ich klagen. Und da sieht man was ganz klar. Die Grundhaltung, die Gesinnung sitzt im Geist. Komischerweise wird dort die Angst ausgelöst. Ich habe immer geglaubt, das ist seelisch. Falsch. Aber Verbitterung, die ganze Emotion, die ist im Seelenbereich. Das heißt, wenn ich schon Angst und das alles ausschalten will, dann muss ich meinen Geist vor Gott, so wie es in 2. Korinther 7,1 geschrieben steht, vor Gott von der Beschmutzung reinigen, muss meine Gesinnung vor Gott reinmachen, nicht bloß durch Jesu Blut, sondern durch meine Haltung, die ich völlig auf den Herr Jesus ausrichte, und dann habe ich die Chance, dass ich meinen Seelenbereich auch sauber kriege. Viele versuchen, den Seelenbereich sauber zu kriegen und haben den Bereich des Geistes, die Gesinnung, nie ausgerichtet, nie tiefgründig gereinigt, darum funktioniert es nicht. Ihr merkt, das ist Zusammenspiel, Geist, Seele, Leib. So geschehen auch die Sekten, ist euch das klar? Ihr müsst mal wirklich nachlesen, warum. Ich habe jetzt von Twisselmann gelesen, wie er Zeuge Jehovas wurde. Du musst einfach gucken, warum werden Menschen in diese Bewegungen hineingeführt? Und ich habe mit einer der religiösesten Frauen von den Aposteln geredet, brutal. Wenn du die ein bisschen untersuchst, dann merkst du, da ist etwas im seelischen Bereich, das hat einfach, es wurde von den Mächten aktiviert und sie werden Opfer. Jetzt kommt zum Problem. Viele Gläubige, die wiedergeboren sind, werden völlig enttäuscht, weil sie diese Zusammenhänge nicht verstehen und beginnen, Ersatzbefriedigungen zu suchen. In der Welt, im seelischen Bereich, im religiösen Bereich, und dann gehen sie kaputt. Und am Schluss hast du eine Leiche da liegen und weißt nicht mehr, was mit tun. Und das ist das Hauptproblem. Es wird in der Endzeit eskalieren. Das wird absolut fast zum Dauerzustand werden. Die Leute werden dann kaputt. Philipper 3. Vers 17 bis 21. Paulus erklärt hier etwas. Wisst ihr, es ist richtig, die Verführung abzuwehren. Es ist richtig, klare Lehre zu haben. Es ist richtig, alles wichtig. Aber ist euch klar, was Paulus zu Timotheus sagt? Wieder zu dem Mann mit sauberer Seelenhaltung, was er zu ihm sagt: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Das heißt, unser Hauptproblem sind vor alle anderen Lehrer. Wir. Steht ihr? Das ist ein Riesenproblem. Ich kann sagen, die sind so schlimm, der ist so schlimm, jenes ist nichts, das ist alles gar nichts. Ich bin immer am dransten. Weil ich habe Seele, ich habe einen wiedergeborenen Geist, ich habe Seele, die der Kampfplatz ist, ich habe einen Körper. Und dort fangen die Finsternismächte an, mich anzugreifen. Jetzt muss ich gucken, dass es mir nicht geht, wie es denen gegangen ist, dass ich nämlich untergegangen sind im Elend. Das heißt, ich muss hier den Kampf kämpfen. Und Philipper 3, 17 sagt: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seid auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Versteht ihr? Von daher ist Gesinnung ist für mich der Schlüssel. Meine Haltung zu diesen ganzen Dingen. Dort ist Einfallstor. Wenn das falsch ist, dann fallen sie ein. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Ritter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Jetzt haben wir einfach die Tatsache, Körper und Seele, das Problem wird geregelt spätestens mit der Wiederkunft Jesu Christi. In der Sekunde ist das kein Thema mehr. Da sind wir wiedergebracht, nach Geist, Seele und Leib. Aber jetzt, in der jetzigen Zeit, muss ich aufpassen, dass nicht das irdisch, seelisch, dämonisch in meinen Seelenbereich aufschwemmt. Und ich darf jetzt, wenn ich das merke, dass das mich aufschwemmt, dass meine Lüste mich plagen, dass meine, ich sag's einmal so, ungeistliche Haltungen mich plagen, darf ich nicht beginnen mit Überreligiosität und nicht mit Zuchtlosigkeit, indem ich mich gehen lasse, darauf zu reagieren. Sondern ich muss dann stoppen, erst einmal ehrlich werden vor Gott und sagen, Herr, so ist es. Gib es einfach zu. Erbarme dich. Und dann muss ich anfangen, in der Schrift zu suchen, was sagt die Bibel, wo geht der Weg aus dieser Falle raus? Wisst ihr, ich habe Gläubige gefunden, die haben es ehrlich gemeint. Ich behaupte jetzt einfach, es ist ein böser Satz, es erwischt von der Falle her die, die es ehrlich meinen, schneller wie die, die es nicht so ganz ehrlich meinen. Das ist einfach meine Erfahrung. Ein ehrlich meinender Gläubiger, der die Schrift nicht kennt oder missachtet und schutzlos ist, der wird schneller von der Verführung weggerissen. Das ist Fakt. Ich war ein Mensch, ich kann es nur bezeugen, ich habe mich vor ganzem Herzen radikal bekehrt. Als der Jesus mich gesucht hat und ich im Waschraum der Bank diese Wiedergeburt erleben durfte, ich habe dem Herrn gedient, brennend. Also wenn man sagen will, warst du hier, hast eigene Ziele gehabt? Nee, ich war bereit, sei alles kaputt zu machen für das Reich Gottes, alles. Ich war bereit, jedes Opfer zu bringen. Ich habe teilweise auch Opfer gebracht, die der Herr gar nicht wollte, in meinem Übereifer. Und da bin ich hingegangen, in diesem Übereifer, habe versucht, Gott zu dienen, und dann kam die Falle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer ehrlich Gott gedient. Ich wollte immer Gott dienen. Ich bin in die Falle gegangen, weil der Seelenbereich ungeschützt war. Ich weder auf mich selber Acht gehabt habe, noch auf die Lehre. Ich habe genau das, was der Timotheus als Rat bekommt, nicht geachtet. Auch hinterher. Ich behaupte mal vorsichtig, ich habe Teile meines Privatlebens geopfert, wo ich sie hätte nicht opfern müssen. Es kam aus diesem Bereich raus. Es ist schlimm. Es hat dann Folgen, die du oft nicht mehr gut machen kannst. Du kannst nur zum Herrn schreien, dass es wieder gut macht. Und ich glaube, dass jedem Gläubigen das passiert ist, dass er dann Dinge im geistlichen Wahn kaputt macht und glaubt, er ist ein brennender Gläubiger. Wirklich, ist es gar nicht. Versteht ihr, diese Schnittstelle zwischen Geist und Fleisch, die Schnittstelle zwischen Welt und himmlischer Gesinnung und dieses normale, natürliche, geistliche, das hier geboren werden will, das ist ungeheuer schwierig. Da gehört es ja schon mal zu, 1. Timotheus 1, 8, wenn ich das manchmal predige, werden manche Gläubige böse. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern die Gottlosen. Wenn ich sage, das Gesetz hat mit dir gar nichts mehr zu tun, fertig, aus. Du bist frei vom Gesetz, Römer 7, 4, du bist tot für das Gesetz durch den Leib des Christus, durch die Wiedergeburt. Das heißt, ich habe jetzt schon mal eine Tatsache, dass ich mich nicht zum mosaischen Gesetz flüchten darf. Wisst ihr, ich habe festgestellt, der Mensch braucht Haltegriffe. Wenn ich die Leute sage, so, du kannst eine Sekte relativ schnell auf die Beine stellen, dann musst du ihnen nur ganz genau sagen, hier ist der Feind, dort sind die Guten. Ich habe mal vom Amerikaner das mitgekriegt, der hat gesagt, das ist ganz einfach. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Beide haben Böses getan. Wollen wir gar nicht schwätzen. Aber dieses dualistische Bild zu sagen, dort sind die Gegner, dort sind die Guten und wir sind die Guten und ich sage dir jetzt ganz klar, du musst das und das und das und das und das tun. Wenn du das alles tust, dann bist du rechtgläubig, dann bist du vollkommen in Ordnung. Das ist genau diese Religion. Wohingegen dieses Dauernde im Geiste zu wandeln, dauernd jede Frage vom Herrn zu klären, in einer vollkommenen Abhängigkeit vom Herrn Jesus zu leben, das ist viel schwieriger. Und gleich von vornherein zu sagen, Gesetz weg. Fakt. 1. Korinther 6, 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Ist das nicht wunderbar? So macht man Verführung. Ich will mich aber von nichts beherrschen lassen. Ich darf alles. Das ist Irrlehre, was ich gerade sage. Ist euch das klar? Wisst ihr warum? Dahinterher steht, die Speisen sind für den Bauch. Er redet über Speisen. Und ich habe festgestellt, wenn ich den Kontext einer Bibelstelle nicht beachte, dann kann ich jede Lehre basteln. Hier kann ich ja gnostische Lehre durchs Maß sagen, alles erlaubt, ihr seid frei, das Gesetz hat mit euch nichts mehr zu tun, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Und das ist die nächste Falle, Gesetzlosigkeit. Gesetzlichkeit ist die eine Falle, Gesetzlosigkeit ist die nächste, was soll ich jetzt tun? Jetzt müsste ich sagen, ja, wer soll da noch durchblicken? Johannes 14, 21, der Einfältige wird durchblicken, sagt die Bibel. Der Einfältige. Nicht Eifalt im Sinne von der sündhaft Einfältige, sondern normale. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Nicht der, der großes Maul hat, Entschuldigung, wie es mal so deutlich sagt, dass der Herr Jesus liebt. Mit strahlenden, glitzernden Worten immer von der Jesusliebe redet. Habe ich auch erlebt. Sondern wer ganz einfach gehorsam ist. Gehorsam ist Liebe. Eine Schwester hat einmal zu mir gesagt, wo es um eine Sünde ging, wie könnte ich diese Sünde tun und meinen Heiland betrüben? Josef in Ägypten. Das ist die wahre Liebe. Das heißt, jetzt haben wir hier was ganz Einfaches. Wir haben die Gebote Jesu. Die sind ganz einfach. Jetzt muss ich die einfach angucken. Natürlich Teile des Wortes. Was sagt er zu der Gemeinde? Was sagt er zu einem Juden? Er sagt zu einem gesetzestreuen Juden andere Lehre, wie zum Beispiel zu einem Wiedergeborenen oder zu einem Jünger, der dann später wiedergeboren wird. Das ist überhaupt keine Frage. Und die Bibel redet in Römer 1 und in Römer 15, Römer 16 vom Zentralen, vom Glaubensgehorsam, dem Evangelium gegenüber. Nicht vom Gesetz, nicht von neuen 10 Geboten, nicht von neuen Richtlinien, sondern von dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Versteht ihr, was heißt, ich wandle im Geist? Das ist es, was Gott will. Das ist das Gebot. Im Geist zu wandeln, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Dann ist nämlich die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz und dann sehe ich alles, wie Gott es sieht. Und dann wird mein Herz in Liebe reagieren und nicht im Fleisch und nicht irdisch, seelisch, dämonisch. Ihr versteht, es geht um das Wandeln im Geist. Der Geist ist der Schlüssel und über den muss ich meine Seele und meinen Körper kontrollieren. Das ist das Geheimnis. Und jetzt kommen Dinge, die muss man zuerst lernen. Die kann keiner, kann ich auch nicht. Ich sage auch nicht, dass ich schon alles gelernt habe. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 sagt, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens, also alles Hochfertige. Augenlust, Fleischeslust, ist klar. Ich darf die Welt nicht lieb haben. Aus solcher Bibelstelle ist das Mönchtum entstanden. Die haben dann einfach ein Kloster gebaut in der Mauer drum und haben geglaubt, wenn sie da reingeht, ist die Sünde draußen. Ist nicht der Fall. Sondern die ist mit reingekommen. Viel schlimmer sogar wie draußen. Was soll ich jetzt tun? Die Bibel sagt, du sollst die Welt nicht lieb haben. Jetzt muss ich sagen, ja, was heißt das? Dr. Jaffin zum Beispiel, der hat eine Methode, wie er ein Auto kauft. Der geht hin und sagt, geht in ein Autohaus und sagt, geben Sie mir das billigste Auto. Und sagt, bitte, was für eine Farbe? Egal. Was für ein Motor? Egal. Wie groß? Egal. Das billigste Auto. Schon Möglichkeit, die Welt zu verachten. Aber das ist nicht gesagt, dass es richtig ist. Wenn du jetzt viele Kinder hast, dann kannst du nicht hingehen und sagen, ist egal. Dann musst du sagen, ich brauche einen, wo ich Platz habe. Ihr merkt schon den Unterschied. Nicht alles ist geistlich, nicht alles ist richtig, was sich fromm erhört. Und 1. Korinther 7 ist ein Zentralvers, Vers 29 und folgende, der sagt, die Zeit ist nur kurz bemessen, so sollen nun in der verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Das ist für die Schwester auch manchmal schwer zu lernen. Und die weinen, als weinten sie nicht. Das ist für die Traurigen manchmal bitter. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Das ist für die Freudigen bitter. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Soll ich mich nicht freuen, wenn ich was kaufe? Sagt die Bibel nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Wisst ihr, was heißt? Die Bibel sagt ganz einfach, du sollst dich vollkommen normal benehmen in dieser Welt. Aber du sollst nicht mit deinem Herz dran hängen. Dein Herz soll nicht der Schlüssel sein, sondern die Praxis. Ist es praktisch? Ist es nützlich? Ist es normal? Was ist vernünftig? Da kommt der gesunde Menschenverstand. Und da man sein Herz nicht dran hängt. Wisst ihr, das sind so Kleinigkeiten. Ich habe eine Macke, das gebe ich offen zu. Und die hat mit Büchern und mit Bibeln zu tun. Ich bin einmal fast verrückt geworden, weil jede Bibel, die ich gekauft habe, hat eine Macke gehabt. Entweder war eine Seite zerknittert, sie hatte Flecken, sie hatte ausgerechnet ein schlechtes Druckbild. Und die Brüder und Schwestern, die gleiche Bibel gekauft haben, die das Problem nicht hatten, die haben immer eine Bibel gekriegt, die sauber war. Ich bin fast verrückt geworden. Und dann war ich mal auf einer Freizeit und da ist ein Bruder gehockt neben mir und haben mir Kaffee eingeschenkt. Und dann kommt die Schwester, ach, sagt sie, Bruder, komm, du hast eine Tasse mit einem Riss, ich gebe dir eine frische. Hat er gesagt, halt, ich bin ganz erschrocken. Und dann sagt er, ich brauche das, gieß ein. Der hat die Macke mit der Tasse gehabt. Der hat jetzt die Kaffeetasse nehmen müssen, die einen Dreckrand hatte. Ich weiß, wie hässlich das ist, schon weiße Porzellantasse mit einem Riss. Und der hat die Tasse nehmen müssen, der hat sie genommen. Der hat angefangen, an sich zu arbeiten. Versteht ihr? Ich darf die Welt nicht liebhalten, das ist der Liebhaben, das ist der Punkt, wo ich arbeiten muss. Aber ich darf die Welt benutzen, ich darf heiraten. Die Bibel sagt nicht, heiraten zu verbieten, ist eine Lehre der Dämonen. Trotzdem heiratet nicht jeder, je nachdem, wie er von Gott berufen ist. Aber er sagt ganz klar, du sollst das alles tun, aber es darf dich nicht beherrschen. Versteht ihr? Ich muss frei sein von dem. Ich muss frei sein, einfach praktisch. Und da fängt es an, die Mündigkeit des Gläubigen. Das muss man lernen. Wissen, da kommt jetzt das Problem. Jetzt kann ich zu anderen Gläubigen gehen und sagen, komm, lass uns austauschen, wie ist das bei dir? Es nützt gar nichts, weil der hat einen anderen Geist, wie ich, von der Struktur her, ein wiedergeborener Geist, aber trotzdem ist er strukturell anders. Er ist im Seelenbereich anders und er ist im körperlichen Bereich anders. Du hast Leute, die vollkommen unempfindlich sind. Jetzt lass dir mal austauschen mit jemandem, der völlig empfindlich ist, wie man das machen soll. Ich habe es gestern mal probiert. Es geht nicht. Da gibt es einfach zwei Strukturen. Ich bin ja schon am Telefon, das müsst ihr mir ehrlich glauben, ich bin schon fast verzweifelt, wenn ich jemanden am Telefon hatte. Bin schon fast verzweifelt. Du musst das einfach sehen, das ist völlig unterschiedlich. Weil der eine gibt wilde Parole aus, weil er ein starrer Charakter ist, ein cholerischer Charakter gibt wilde Parole aus und der andere ist ein Sensibelchen, geht der Bach runter. Wenn du dazwischen einen Vernünftigen hast, passiert mit denen zwei gar nichts. Wehe, wenn du keinen Vernünftigen dazwischen hast. Dann prallen diese zwei Fronten aufeinander und nach kurzer Zeit wird irdisch, seelisch, dämonisch in beide Herzen was aufgebaut. Wisst ihr, ich muss wissen, ich bin in die himmlischen Orte versetzt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit ihm begraben, ich bin mit ihm auferstanden. Es ist die volle Erlösung da. Ich wohne in gewisser Weise in den himmlischen Orten, aber meine Seele ist der Kampfplatz. Und mein Körper zeigt die Auswirkung davon. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Versteht ihr, was das heißt? Wenn der Geist, der wiedergeboren ist und der vom Heiligen Geist bewohnt wird, wenn der Geist praktisch so Erhaltung hat, dass der Heilige Geist meinen Seelenbereich erfüllen kann, dann geschieht Freiheit, wo der Geist Jesu ist, ist Freiheit. In dem Bereich deiner Seele, wo du der Heilige Geist praktisch gewähren lässt, wirst du frei sein. Da bist du frei. Da wirst du frei von allem, was dich quält. Da wirst du frei von der Sünde, frei vom Gesetz, frei von der Todesangst. Du wirst frei werden von dir selber, du wirst frei werden von Ängsten, du wirst alles verlieren. Aber je weniger du der Heilige Geist gewähren lässt in deinem Seelenbereich, je weniger wird es passieren. Das heißt, deine persönliche Seelenqual hängt von deiner Haltung ab, deiner Stellung in Christus gegenüber. Die Bibel sagt ganz klar, dann wirst du auch, Vers 18, in das Bild Jesu verherrlicht werden, weil du Jesus vor Augen hast, der Herr Jesus. Dann wirst du auch vom Herr Jesus nicht verzweifeln, sondern du wirst gesegnet sein. 1. Thessalonicher 5, 23 sagt Paulus, er selbst aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, euer ganzes Wesen, der Geist, fängt immer mit dem Geist an, weil der ist in die himmlische Hörter, über der Geist, die Seele und der Leib möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also nochmals, Hebräer 10, 19, ich bin durch den Heiligen Geist, durch das Opfer Jesu, durch seinen lebendigen Weg, den er eingeweiht hat, kann ich durch den Heiligen Geist ins innerste Heiligtum gehen, das jetzt nur noch aus einem Raum besteht, wo die Deckplatte, der Sühnedeckel, der Herr Jesus, das totale Zentrum ist mit seinem Blut, wo Gott sich offenbart. Da kann ich hin, im Glauben, durch Jesu Blut. Ich habe hier vollständige Freiheit, vollständiger freier Zugang. Ich kann hier im Geiste leben. Aber jetzt sagt die Bibel, dass das andere funktioniert, muss ich im Seelenbereich bestimmte Dinge tun. Ich muss mich zum Beispiel laut Römer 6, 6-11 für mit Christus gekreuzigt halten. Das heißt, immer wenn der Seelenbereich, irdisch, seelisch, dämonisch, infiltriert wird, immer wenn Liebe zu der Welt auftaucht, wenn die Dinge auftauchen, muss ich durch einen Glaubensakt, indem ich das Opfer in Anspruch nehme, das gekreuzigt sei mit Christus, ganz praktisch, wie Paulus sagt, halte dich dafür, indem ich die Tatsache annehme, wird sie nämlich vom Geist in die Seele verschoben und fängt an zu wirken. Und dann kommt sofort Befreiung. Das Gleiche, Römer 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Er sagt, letztendlich muss drin gipfeln, dass ich den Körper hingebe, dass ich meinem Körper nicht sündige. Wie geht es? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Da steht wieder Weltzeit, Äon, da steht wieder dieser Zeitgeist. Es geht immer um den Zeitgeist, es geht um das, was in der unsichtbaren Welt auf mich einfließt. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, haben wir vorher gelesen, das ganze Wesen, Geist, Seele, Leib, durch die Erneuerung eures Sinnes, die Gesinnung. Versteht ihr, die Gesinnung ist der Schlüssel. Die Gesinnung, die Einstellung, die letztendlich ich als Mensch auf das große und für mich ungeheure Geheimnis richte, dass ich in die himmlischen Orte versetzt bin, indem ich meine Gesinnung von meiner Einstellung her das akzeptiere und es für meinen Seelenbereich will, von ganzem Herzen, und es auch annehme, mit den Mitteln Gottes, dazu muss man Bibel studieren. Ich empfehle euch, schreibt in der Deckelreihe, wo es heißt, was tue ich mit der Seele, was tue ich mit dem Geist. Ihr könnt auch, wenn ihr hier bläst, werdet ihr sehen, der Geist hat Angst, die Seele hat Betrübnis, dann seht ihr ganz genau, wo muss ich denn ansetzen, wenn da was kommt. Das kann man lernen. Und dann plötzlich, wenn ich bereit bin, mich hinzugeben, indem ich mich erneuern lasse. Er sagt nämlich, das geschieht ganz einfach, indem ihr erneuert werdet in eurem Sinn. Und dann könnt ihr auch den Wille Gottes prüfen. Und so geht man dieser Falle aus dem Weg. Anders nicht, um dieses Störfeuer auszuschalten. Weil Paulus sagt ja, und das ist auch brutal, er ist sich nichts bewusst, dadurch ist er nicht gerechtfertigt. 1. Korinther 4, die ersten vier Verse. Muss ich vorstellen. Er sagt, ich, Paulus, bin mir nichts bewusst, keine Sünde, keine Fehlhaltung, keine falsche Gesinnung. Und sagt, nützt nichts. Der Herr wird mich beurteilen. Jetzt hat Gott uns ein ganz einfaches Mittel gegeben. Wenn du jetzt hingehst und sagst, Herr, ich danke dir, dass ich mit dir in die himmlischen Orte versetzt bin, dass ich aber gleichzeitig weiß, dass mein Seelenbereich dieser Kessel ist, der kocht auf dem Feuer, das der Teufel entfacht und mein Körper dann entsprechend reagiert, dann muss man das Mittel Gottes benutzen, Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen, nämlich des Schlüssels des Herzens. Das heißt, ich muss einfach dem Herr erlauben, in der stillen Zeit und sage, Herr, sieh mich, sieh, wie ich es meine, zeig mir, bin ich links vom Pferd gefallen, bin ich rechts vom Pferd gefallen, wo ist dein Weg, dass ich wirklich mit dir in den himmlischen Orten lebe, im Geist, trotzdem mein Körper als Ganzopfer bringt, trotzdem meine Gesinnung stimmt und mein Seelenbereich völlig normal funktioniert. Wisst ihr, man hat gelehrt, das ist auch Dualismus, das ist auch Gnosis, die Seele ist böse. Stimmt nicht. Die Seele ist nicht böse, die ist neutral. Die wird bloß vom Bösen infiltriert, aber sie ist neutral. Wenn sie vom Guten infiltriert wird, dann ist die Seele was Wunderbares. Jetzt muss ich diesen Kampf kämpfen, indem ich durch meine Gesinnung das praktisch Gott durch den Heiligen Geist erlaube, dass er in meinem Herzen diesen Seelenbereich packt. Ich muss notfalls in kindlichem Glauben das Opfer für mich in Anspruch nehmen, indem ich darauf bestehe, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Und Paulus beschreibt es wunderbar. Johannes sagt wieder bloß einen Satz, wie üblich. Ich lese trotzdem drei Verse. 1. Johannes 3, 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn er offenbar werden wird, dann ist das Elend rum. Das ist das, was der Paulus schreit, ich elender Mensch. Aber er sagt dann, Römer 8, es geht schon heute. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Wisst ihr, das sind zwei einfache Schritte. Zwei ganz einfache Schritte. Oder eigentlich sind es drei. Paulus sagt, Epheser 1, Vers 17 und folgende, ihr sollt durch den Heiligen Geist erkennen, was in euch ist, eine Erlösung. Und dann beschreibt er ein vierfaches Kraftfeld der Wirkungen. Da ist das Wort für Dynamis drin, Dynamik, da ist Energie drin, da ist normale Kraft drin, da ist Selbstkontrolle drin, da ist alles drin in diesem Paket. Er sagt, sobald du das erkennst, kannst du dieses Paket auslösen. Ich muss erkennen, dass die Erlösung, die in meinem Geist ist, das Versetztsein in die himmlischen Orte, die volle Erlösung beinhaltet, dass alles da ist. Und jetzt kann ich das abrufen, durch Glaube, indem ich im Glaube praktisch annehme, dass ich mit Christus gekreuzigt bin und so meine Sünde und Begierde blockiere. Aber versteht ihr, ich brauche jetzt nicht blockieren, was Gott gar nicht blockiert haben will. Da fängt es nämlich an. Da fängt der religiöse Wahn an, wo ich plötzlich beginne, religiös zu sein, was Gott gar nicht will. Wisst ihr, wo Menschen zum Beispiel sich nur noch schwarz gekleidet haben, von der Frisur her allem, die Leute sogar provoziert haben, die außen sind. Und ich sage, Entschuldigung, ist das gemeint aus 1. Korinther 11? Mit dem? Wisst ihr, ich muss klären vor Gott, was ist jetzt richtig? Das ist eine Sache zwischen mir und dem Herrn, zwischen dir und dem Herrn. Die Bibel gibt ganz klare Richtlinien. Jetzt musst du sagen, was ist richtig? Du musst jetzt beim Herrn letztendlich hier dir Hilfe holen, dass er dir das beibringt, wie du durch deine Gesinnung, durch das, was hier beschrieben steht, das auslöst. Zwei Eckpfeiler. Dauernde Reinigung, solange du in offener Sünde lebst, hast du keine Chance. Und solange du letztendlich nicht bloß in offener Sünde lebst, sondern solange deine Gesinnung nicht stimmt, deine Einstellung, funktioniert das auch nicht. Das heißt, sobald du das gleichstellst mit dem Wille Gottes, passiert es. Zum Beispiel Epheser 5, 18, wo es heißt, werdet voll Geistes, Partizipkonstruktion, indem ihr. Und da wird die ganze Zeit erklärt, du musst nur eine geistlich bestimmte Haltung einnehmen und der Heilige Geist wird dich überfluten. Und wenn der Heilige Geist dich überflutet, ist die Liebe Gottes ausgegossen in deinem Herzen, dann wirst du sanftmütig sein, nicht böse. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in deinem Herz, dann wirst du die Gesinnung Jesu haben, dann wird das alles funktionieren. Sobald du aus dem Geist praktisch das abrufst für deinen Seelenbereich und dann fängt der Körper an, entsprechend zu reagieren. Ich habe es lange nicht erkannt, es ist so einfach. Und heute muss ich sagen, Herr, bewahre mich vor mir selber. Bewahre mich vor meiner Gottlosigkeit. Und das steht in Sprüche, sei nicht allzu gottlos, sei nicht allzu gerecht. Bewahre mich vor meinen Lüsten, bewahre mich aber auch vor meiner Frömmigkeit, bewahre mich vor meiner Religiosität. Sondern lass mich so sein, wie du willst. Lass mich in den himmlischen Orten leben, im Geist, ihrer wunderbaren Art und Weise. Und lass der Heilige Geist mein Zählerbereich bestimmen. Und dann lass mich die Welt gebrauchen, als gebrauchte ich sie nicht. Wenn man das nicht lernt, dann hilft der Herr nach. Ich habe zum Beispiel die Zahnoperation hinter mir. Das ist ein blödes Beispiel, aus, fällt mir gerade. Und ich muss dann auch so Mittel da nehmen zum Ausspülen und als möglich und der Eisbeutel und so. Also ist halt Zirkus. Jetzt habe ich meine Lieblingsspeise gegessen, Maultasche. Wieso, was passiert ist? Die haben noch nichts geschmeckt. Ich glaube nicht, dass das eine große Stufe der Heiligung war. Versteht ihr, wie ich meine? Dass ich jetzt zum Beispiel sage zu meiner Frau, oder zu irgendjemand, du brauchst keinen Zucker mehr kaufen, du brauchst kein Salz mehr kaufen. Wir werden diese Genussmittel nicht mehr benutzen, weil wir, wisst ihr, das gehört nicht dazu. Ich kann Zucker in den Kaffee tun, ich kann Salz an das ran tun, ich kann alles würzen, ich kann alles essen im normalen Bereich. Ich habe kein Problem, ich kann die Welt benutzen, wie sie ist, solange mein Geist in den himmlischen Orten meinen Seelenbereich infiltrieren kann. Theorie und Praxis. Das war die Theorie. Wisst ihr, wer die Praxis jetzt tun muss? Ich und du. Du musst jetzt dafür sorgen, nachdem du in die himmlischen Orte versetzt bist, dass der Heilige Geist deinen Seelenbereich packt. Dass in deinem Seelenbereich Geist und Seele geschieden wird. Das heißt, dass du erkennst, auch mit deinen Sinnen durchs Bibellesen, was ist Geist, was ist Fleisch. Und ich kann nur noch eins sagen, beherzige, was in Sprüche seht. Sei nicht gottlos, aber sei nicht allzu fromm. Sei genauso, wie Gott es will. Wandle in den Stapfer, in den Fußstapfer Jesu, folge ihm, wohin er geht und lass dich auch nicht vor irdisch-seelische, dämonische Kräfte in eine Überreligiosität oder in eine Gottlosigkeit hineinreißen, sondern sei einfach vor Gott in Christus und geh dem nach. Das ist keine Sache von 5 Minuten Einstellung, sondern muss hier seine Einstellung vor Gott prüfen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann plötzlich kommt unter Umständen eine große Stabilisierung meines und deinen Seelenbereichs. Dann kommt dein Seelenbereich zur Ruhe und plötzlich kriegst du Frieden wie ein Wasserstrom. Und das ist doch das Ziel, dass diese große Erlösung geschieht, dass der Herr Jesus gepriesen wird für das, was er getan hat. Oft sind die Gläubigen selber schuld, dass die Erlösung nicht wirkt. Und nur Schlusssatz für die Ungläubigen. Versteht ihr? ich habe gegen diese Welt auf Dauer keine Chance, so wie wir Gläubige auch keine Chance haben. Aber wir haben ein Mittel, wir können uns wehren. Und wenn du wirklich überleben willst, dann musst du dich zum Herrn Jesus bekehren. Aber wenn du die Frommen unter Umständen, wenn sie sich enttäuscht haben, wir haben die Frommen schon oft enttäuscht, was glaubt ihr, wenn es nach dem ging? Sondern ihr müsst einfach sehen, der Herr ist das Entscheidende, nicht die Menschen. Und du musst, wenn du noch so enttäuscht bist als Mensch, wenn du nicht bekehrt hast, du musst zum Herrn Jesus kommen. Das ist das Entscheidende. Und er wird deine Seele zur Ruhe bringen. Er wird deinen Geist in die himmlischen Orte versetzen. Derselbe Sekunde hast du die Möglichkeit, das zu tun, was die Gläubigen tun sollten. Nämlich dein ganzer Seelenbereich, dein ganzer Frust, deine ganze, ich sage mal, Ängste, dein ganzes Kaputtsein aufzuarbeiten. Du wirst ein Mensch werden, der Friede hat wie ein Wasserstrom. Der dann auch in Friede sterben kann und in Friede warten kann, wenn der Jesus wiederkommt. Du hast dann keine Probleme. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich kann nur staunen, dass du alles so weislich geordnet hast, dass du alles getan hast, was nötig ist, auf dass wir in dieser Welt, in diesem System des Teufels bis zu deiner Wiederkunft, dass wir hier überleben können. Dass du uns wirklich konkretes Mittel gegeben hast. Du nennst das an anderer Stelle durch der Paulus auch die Waffenrüstung des Christen, unsere innere Haltung, die sich hier wehrt, durch Glaube, dieses vollkommene Opfer ehrlich annimmt und wirklich hier innerlich das wirken lässt auf sein Zählerbericht, dass du uns alles gegeben hast und dass du uns zeigst in viele Facetten der Heiligen Schrift. Jetzt gib uns Erleuchtung. Ich bitte einfach, dass jeder, der in unserer Mitte ist, erleuchtet wird durch deinen Heiligen Geist. Dass jeder sieht, wo er steht, ob er wiedergeboren ist, ob er durchgebrochen ist schon. Dass aber jeder, der nicht wiedergeboren ist, dass er diese Notwendigkeit erkennt. Dass aber wir Gläubige erkennen, was wir tun müssen. Dass wir im Geiste wandeln, nicht im Fleisch. Auch nicht im frommen Fleisch. Sondern dass diese ganze Wirkung deiner Erlösung durch unsere Gesinnung aktiviert. Dass wirklich wir aus den himmlischen Orten, wo unser Geist wohnt, heraus, unsere ganze Seele, unser ganzer Körper in der Nachfolge dir, dem Lamme, nachfolgen lassen. Und etwas sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Ich bete dich an, dass du so viel Geduld mit uns hattest bis zur Stunde. Und bitte einfach, erbarme dich jedem von uns und geh uns nach in deiner Gnade. Und ich danke dir dafür. Amen.